Ich möchte einen Psalm mit euch teilen, der einer der Psalme ist, die auf den Messias hinweisen, einer der königlichen Psalme, und zwar der zweite Psalm, Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel sitzt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Amen. Vielleicht ein sperriges Wort, gerade an Weihnachten, vielleicht ja sicherlich ein sehr spannendes, weil wir hier einen Dialog haben im Alten Testament zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn, Jesus Christus. Der Vater sagt zum Sohn: Du bist mein Sohn. Und hier ist schon von der Menschwerdung die Rede, dass Gott einmal ins Fleisch kommt, dass er auf die Erde kommt, um zu regieren. Und das ist eine ja ganz faszinierende Sache in diesem Wort. Aber was hier vor allem beschrieben wird, und da möchte ich einsteigen, ist, ich denke, eine der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte. Ich habe gestern schon über verpasste Chancen gesprochen, über verpasste Gelegenheiten im Leben. Und hier geht es darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und dass er ihn geschaffen hat, nicht als Spielzeug, um irgendwie sein Mütchen daran zu treiben, sondern um Gemeinschaft mit ihm zu leben, um in Beziehung mit dem Menschen zu sein. Und Gott gibt dem Menschen wunderbare Gaben. Er setzt ihn in diese wunderbare Schöpfung und sorgt für ihn auf wunderbare Weise. Und in seiner Offenbarung zeigt er sein Wesen, seinen Charakter, seinen Willen, damit wir ein Leben in Verbindung mit Gott führen können. Und das wird ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben sein. Kein problemloses Leben, sicherlich, aber ein Leben in der Fülle, die Gott, die unser Schöpfer uns zugedacht hat. Und schließlich wird sein Gesalbter, von dem hier schon die Rede ist, selbst Mensch, ein Gesalbter auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus. Und er wird selber Mensch, um alle unsere Lasten zu tragen. Und was tun diese Menschen, was tun die Geschöpfe, für die er das alles tut? Im Großen und Ganzen, sagt der Psalmist hier, sie toben, sie murren, sie lehnen sich auf, sie halten Rat. Wir wollen nicht, dass dieser König über uns sei. Wir wollen überhaupt keinen König. Ja, wir wollen selber König sein, und der Mensch macht sich selbst zum Maßstab und zum Maß aller Dinge. Eine bundesdeutsche Partei hat mal in ihr Parteiprogramm geschrieben: Seinen Sinn setzt sich der Mensch selbst. Sie haben das dann wieder, haben dann irgendwann gemerkt, was sie da für einen Unsinn verzapft haben, und haben es dann wieder gestrichen, glücklicherweise. Aber das ist nicht so weit hergeholt. Was sagt Christus? Christus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Antwort, welche Antwort wird darauf gegeben? Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Gott will uns durch Jesus Christus in die Freiheit führen. Aber immer wieder ist unsere Reaktion, das engt mich aber ein, das grenzt mich aber ein, ich muss mich davon frei machen. Und Menschen rennen einer trügerischen Freiheit nach, die letztlich sie immer weiter verstrickt in alles Mögliche. Es ist eine Tragödie, die hier beschrieben wird. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn die gute Nachricht in diesem Psalm? Denn mein Auftrag ist nicht, Tragödien zu verbreiten, das machen andere ausführlich, sondern gute Nachricht, Evangelium zu verkünden. Also, was ist das Evangelium hier? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, Gott ist immer noch Gott. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Ich glaube, Arno Backhaus hat das mal gesagt, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Also stellt euch das vor, da ist dieses Toben, dieses Rumoren. Ich stelle mir das so vor wie ein aufgeschäumtes Meer, so wird es an anderer Stelle auch beschrieben in der Bibel, und ein Tumult und ein Tosen, und da kommt nichts zur Ruhe. Und Gott sagt nicht, rette sich, wer kann, sondern Gott thront über dem Ganzen, über diesem ganzen Treiben. Und ich denke an solche Bilder, die ihr bestimmt schon gesehen habt, so ein Leuchtturm, der in den Wellen steht und allem trotzt. Das heißt mal in Psalm 33, glaube ich, die Wellen schlagen hoch und das Meer tobt hoch, aber der Herr ist noch höher. Er steht über all dem und die Wellen brechen sich an ihm. Und er kann nicht erschüttert werden. Und ich glaube, dass das eine gute Nachricht ist, wenn wir glauben, dass Gott gut ist. Gott fürchtet nicht um seine Pfründe, er hat nicht Sorge, dass sein ganzes Werk jetzt auseinanderbricht, dass die ihm alles kaputt machen. Er lacht. Er ist amüsiert über die Versuche dieser kleinen Menschen. Und das ist eine gute Nachricht, bin ich überzeugt. Vielleicht sagst du, naja, es ist ja schön, wenn Gott seinen Spaß hat, aber diese Welt ist immer noch ziemlich katastrophal. Und ich finde hier vieles nicht zum Lachen. Und es scheint sich nicht viel zu ändern. Und der Psalmbeter sagt, es wird ein Tag kommen, da wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Da wird er Gericht halten. Da wird er strafen, ja, aber da wird er auch Dinge in Ordnung bringen. Das ist das Tröstliche an dieser Sache. Alles, was ungerecht ist und ungerecht bleibt in dieser Welt und was sich auch nicht auflösen lässt irgendwie, durch Revolution oder durch Reform oder durch guten Willen, all das wird Gott einmal in Ordnung bringen, wenn er wiederkommt. Aber dieser Tag ist noch nicht da. Und deshalb ist eben im Moment noch vieles offen. Deshalb ist auch noch viel Ungerechtigkeit da. Deshalb sind auch viele von diesen Königen und Herren, von denen der Psalm hier spricht, die eben noch ihre Pläne schmieden. Aber schon jetzt handelt Gott. Er thront nicht einfach oben drüber, ist ja schön, wie ihr da eure Welt kaputt macht und ich kümmere mich nicht drum. Nein, er ist jetzt aktiv, er handelt jetzt. Und immer wieder erleben wir es, dass er die Pläne der Menschen zunichte macht. Und wenn ich mir Gottes Pläne anschaue, wie er sie mir in der Bibel zeigt, und wenn ich mir unsere Pläne, die wir uns oft zusammenbrauen, anschaue, dann ist es meistens eine gute Nachricht, wenn Gott die Pläne der Menschen zunichte macht. Ich würde sogar sagen, immer ist es eine gute Nachricht, selbst wenn es unsere guten Absichten sind, wenn Gott die durchkreuzt und seinen guten Plan verwirklicht. Und er will uns dahin führen, dass unsere Pläne immer mehr übereinstimmen mit seinen, dass wir immer mehr verstehen, was sein Wille, was seine Absicht ist und dass wir danach leben. Aber die Bibel und die Geschichte ist voll von Geschichten, wo Gott die Pläne der Menschen durchkreuzt. Und mir sind ein paar eingefallen. Ich habe an die 11 Brüder gedacht, die ihren Bruder Josef loswerden wollen, umbringen oder zumindest auf Nimmerwiedersehen in die Sklaverei verkaufen. Und letztlich ist es Josef, der seiner ganzen Familie das Leben rettet. Die Herren halten Rat miteinander, aber der Herr lacht. Er hat einen anderen Plan. Und der Plan lautet, wie Josef es dann sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott macht, und das ist das Faszinierende in dieser Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wir denken, der Herr lacht, er triumphiert, die anderen werden in den Staub getreten oder so. Nein, Gott macht die Pläne der Menschen zunichte, um genau diese Menschen zu retten. Wenn die Brüder mit ihren Plänen durchgekommen wären, dann wären sie wahrscheinlich verhungert mit ihren Familien. Aber weil Gott ihre Pläne, ihre bösen Pläne durchkreuzt hat, da hat er sie nicht bestraft, sondern dadurch hat er ihnen das Leben gerettet. Und so ist es immer wieder, wenn Gott handelt. Auf der ganz buchstäblichen Ebene wie hier oder ja auch im geistlichen Sinn. Dann habe ich an den Pharao gedacht. Er will seine jüdischen Gastarbeiter dezimieren und ordnet an, dass alle neugeborenen Jungen umgebracht werden sollen. Ein schreckliches Morden. Und was tut Gott? Er rettet nicht nur den künftigen Befreier seines Volkes vor den Häschern des Pharao. Nein, er sorgt sogar dafür, dass der Pharao für dessen Ausbildung bezahlt. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Der kommt an den Hof des Pharao. Das heißt, der Pharao, der ihn umbringen wollte, dem er letztlich seine ganzen Sklaven ausspannen wird, der bezahlt für die Ausbildung, dass Mose, wie es dann heißt, in aller Weisheit der Ägypter gelehrt wird. Es ist nicht faszinierend, wie Gott handelt. Und dann, und jetzt, deshalb kam ich auf diese ganze Geschichte, lande ich bei Herodes, dem sogenannten Großen. Das ist der am Anfang der Weihnachtsgeschichte. Es gibt mehrere Könige namens Herodes in der Bibel. Das ist ein bisschen verwirrend. Meistens ist es dann wieder ein anderer, wenn er mal wieder auftaucht irgendwo, empfehle ich ein gutes Bibellexikon. Also hier Herodes der Große, der ist 4 v. Chr. gestorben. Deshalb gehen wir davon aus, dass Jesus wahrscheinlich so um 6 v. Chr. Geburt geboren worden ist. Da hat sich dann irgendwann mal jemand verzählt und wir ändern jetzt nicht nachträglich unsere Zeitrechnung, sonst kommt alles durcheinander. Also dieser Herodes der Große. Das war so ein richtiger orientalischer Potentat, der es gewohnt war, seine Rivalen aus dem Weg zu räumen. Da gab es einen Hohepriester, der beliebt war im Volk und der hatte dann einen tödlichen Unfall in einem Brunnen, der nur 1 Meter tief war. Ganz erstaunlich. Eine der Nebenfrauen, nee, die Lieblingsfrau von Herodes musste sterben, weil er sich über sie geärgert hatte. Ich hoffe, vielleicht über Weihnachten oder so. Und über die Söhne von Herodes hieß es, es ist besser, eines von den Schweinen des Herodes zu sein, als sein Sohn. Denn die Schweine hatten eine höhere Überlebenschance. Und von diesem Herodes lesen wir dann in Matthäus 2. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Eine schreckliche Mordtat, die dieser Herodes hier begeht, weil er Angst hat. Weil er Angst hat vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wir wissen nicht, wie viele Kinder es waren. Es waren wahrscheinlich nicht eine relativ kleine Zahl, weil Bethlehem ein kleines Nest war. Also manchmal, auch in den Illustrierten kann man jetzt wieder lesen vor Weihnachten, dass das ja alles nicht historisch belegt ist und es gibt keine Quellen darüber. Aber Herodes hat so oft irgendwelche Leute umbringen lassen, dass da die Geschichtsschreiber nicht unbedingt nochmal extra vermerkt haben, wenn da noch 2-3 Dutzend Kinder extra umgebracht worden sind, aber eine schreckliche Mordtat. Und es ist wahr, die Könige der Erde lehnen sich auf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, aber was sollen wir sagen, trotz der Trauer, trotz des Schmerzes in dieser Mordtat, der Herr lacht auch über diese Pläne des Herodes und der Herr war schneller. 3 Verse vorher lesen wir, der Engel erschien dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Der im Himmel sitzt, lacht und spottet ihrer. Und diese Liste lässt sich fortsetzen. Und ich hoffe, das macht euch Mut. Die großen Verbrecher des 20. Jahrhunderts haben unsägliches Leid über die Menschheit gebracht. Und mussten dabei immer wieder auch Gottes Ziele befördern. Und das macht ihre Verbrechen keines um kein Deut besser. Aber die Staatsgründung Israels ist politisch nicht denkbar, ohne das furchtbare Morden an den Juden zuvor. Man sagt, im Iran wäre der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts der Ayatollah Khomeini gewesen. Weil die Leute haben immer gesagt, wenn der Islam erstmal hier regiert, dann wird alles besser. Dann kam 1979 die Revolution und der Islam begann zu regieren und es wurde gar nichts besser. Es wurde alles immer schlimmer. Und auch die Korruption und die moralische Verkommenheit wurde schlimmer, als sie vorher war. Trotz der moralischen Ansprüche der Regierung. Und viele, viele, viele wenden sich vom Islam ab und fangen an, Jesus zu suchen. Und es gibt eine Gemeinde im Iran, die wird heftig und brutal verfolgt, aber sie wächst. Und sie kriegen sie nicht klein. Und Ähnliches könnte man über Stalin sagen in der Sowjetunion. Ähnliches könnte man über Mao sagen, der alle Missionare des Landes verweisen ließ. Und heute hat China die größte Kirche der Welt. Und mehr Christen als Parteimitglieder in der kommunistischen Partei. Und vielleicht hast du das erlebt auf ganz kleiner Flamme. Nicht politisch weltbewegend. Aber du hast erlebt das, was dich zerstören sollte. Was gegen dich gerichtet war, wo der Feind dich vernichten wollte. Das hat Gott genommen und hat es umgedreht und hat Segen daraus gebracht. Er macht ihre Pläne zunichte, der im Himmel sitzt, spottet ihrer. Und das ist eine gute Nachricht, ihr Lieben. Gott ist immer noch Gott. Er macht die Pläne seiner Feinde zunichte. Er verwandelt Fluch in Segen. Und es kommt der Tag, wo er mit ihnen reden wird in seinem Zorn. In seinem Grimm wird er sie schrecken. Gott ist immer noch Gott. Das ist frohe Botschaft in diesem Psalm. Und die andere frohe Botschaft möchte ich nennen, und das geht ein bisschen dann über diesen Psalm 2 hinaus. Gott öffnet die Tür. Im Alten Bund, im Alten Testament haben die Glaubenden gesagt, dann kommt eines Tages der Messias und dann wird er allen Feinden Gottes, in Klammern unseren Feinden, den Chaos machen. Und das ist gut für uns und das ist schlecht für die. Die Geschichte hat ein Problem. Denn das funktioniert nur, solange ich ganz sicher bin, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Dass Gott die anderen fertig macht. Und ich erlebe es immer wieder in Gesprächen, dass Leute sagen, wenn es Gott gibt, dann müsste der doch mal richtig reinschlagen. Und müsste doch mal richtig aufräumen. Mit diesen ganzen korrupten Kerlen hier. Und dann frage ich mich immer, und manchmal frage ich dann mein Gegenüber, bist du so ganz sicher, dass du dann stehen bleibst? Wie selbstgerecht sind wir. Wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, wer Gott ist und wie Gott ist, wie heilig, wie rein, wie vollkommen und wie ich bin, dann kriege ich da meine leisen Zweifel. Und wenn ich dann noch ein bisschen im Neuen Testament lese, werden die Zweifel noch lauter. Und deshalb die gute Nachricht, die über diesen Psalm hinausgeht, das, was uns Jesus selbst sagt, was er dem Nikodemus gesagt hat, in Johannes Kapitel 3, das sagt er uns heute und da erklärt er, wozu Weihnachten da ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes. Jesus ist gekommen, um zu retten. Er wird wiederkommen, um dann Gericht zu halten. Und dann wird das geschehen, was hier auch im Psalm 2 steht. Dann wird er mit einem eisernen Zepter regieren. Und für die Feinde Gottes wird das keine fröhliche Sache sein. Aber jetzt ist Gnadenzeit. Und jetzt macht er die Tür auf und jetzt lädt er jeden ein, zu ihm zu kommen. Und sein Lachen ist kein vernichtendes. Er lädt jeden ein, mitzulachen. Und er lädt auch diese Könige auf Erden ein, einzustimmen in dieses Lachen und einzusehen, wie töricht sie waren. Wenn ich denke, Mensch, was habe ich denn da verzapft? So ein Unsinn. Da lädt er uns ein, dass wir einstimmen, über unsere eigene Dummheiten lachen. Aber bis er wiederkommt zum Gericht, solange gilt diese Einladung, die hier schon im Psalm 2 steckt. Der Vater sagt zum Sohn, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Und heute wird das Evangelium gepredigt bis an die Enden der Erde. Es dauert nicht mehr lange, bis es überall angekommen ist. Das ist das, was geschehen ist. Und die Warnung am Ende des Psalms ist ja auch eine Einladung. So seid nun verständig, ihr Könige, und das richtet sich nicht nur an Monarchen, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Furcht, küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen, wohl allen, die auf den Gott vertrauen, der Mensch geworden ist, der das Gericht vollzogen hat. Ja, es wurde vollzogen bei Jesu kommen, aber eben nicht an uns, sondern an ihm. Jesus ist am Kreuz gestorben, um dieses Gericht auf sich zu nehmen. Und jeder, der darauf vertraut, der kommt dann eben nicht mehr ins Gericht, weil er an den Sohn Gottes glaubt. Und nur die, die Jesus ablehnen, die sagen, brauche ich nicht, kann ich selber. Denen wird Gott dann sagen, ja, dann will ich das mal sehen, dass du das selber kannst. Dass du vor mir, dem heiligen Gott, bestehen kannst. Aber die Tür ist auf und die Einladung gilt. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte einen dritten kurzen Punkt überschreiben. Weihnachten heißt Anbetung. Es ist ein Tag, wo du eingeladen bist, Gott sein zu lassen in deinem Leben. Und da, wo Rebellion ist, wo du gegen Gott im Widerstand bist, das aufzugeben. Zum einen ziehst du sowieso den Kürzeren und zum anderen ist es das Beste, was dir geschehen kann, vor diesem Gott zu kapitulieren. Ich muss an das Kriegsende denken, 1945, als die Amerikaner kamen, dann in vielen Gegenden, habe ich mir erzählen lassen, es waren ja die fürchterlichsten Geschichten erzählt worden. Was denn passiert, wenn der Feind kommt? Und wenn die dann was verteilen an die Kinder, dann wird es Gift sein und dann wollen sie unsere Kinder umbringen. Und viele Eltern, die Amerikaner haben Kaugummi und Schokolade verteilt und viele Eltern haben ihren Kindern gesagt, fass das bloß nicht an. Und irgendwann haben sie verstanden, die meint es tatsächlich gut. Das ist wirklich Schokolade. Und wir müssen kapitulieren auch vor diesem Gott und begreifen dann, hoffentlich, er meint es wirklich gut, er will uns nicht reinlegen, er will uns nicht ausnehmen, das hat er nicht nötig, sondern er will uns beschenken, uns mit viel besseren Sachen als Schokolade und Kaugummi. Für die meisten hier ist das alles schon lange klar, was ich euch erzähle. Ich möchte dich einladen, nutze diesen Tag, nutze diese Weihnachtstage zu feiern, den zu feiern, um den es geht. Ich habe über einige typische Weihnachtssätze nachgedacht und habe festgestellt, das sind Sätze, die waren im Stall von Bethlehem ganz bestimmt nicht zu hören. Es ist nicht ganz eine Top-10-Liste geworden, aber eine Top-7 und vielleicht könnt ihr dann beim Mittagessen noch weitere zusammenspinnen. Sätze, die im Stall von Bethlehem nie zu hören waren. Möchte noch jemand Nachschlag? Balthasar hat aber mehr Geschenke als ich. Kinder, ich bitte euch, wenigstens an Weihnachten. Schön, dass wieder mal alle beisammen sind. Ich bin so satt. Warst du denn auch schön brav? Und ein Satz, der auch nie in der Krippe gefallen war, früher war mehr Lametta. Also was war zu hören? Was ist da geschehen? Jeder, der da reinkam, jeder, der mit diesem Kind in Berührung kam und auch jeder, der diesen Jesus später nicht nur gesehen hat, sondern wirklich erkannt hat, ist auf die Knie gefallen, hat die Knie gebeugt, hat ihn angebetet. Ob es Hirten waren, ob es Weise waren, die Engel haben angebetet. Und ich lade euch ein, euch neu diesem König zu schenken. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk. Das allerbeste Weihnachtsgeschenk ist das, was Gott uns macht, dass dieser Herr zu uns kommt, dass dieser König unser König sein will. Und das beste Geschenk, was wir ihm machen können, das ist, dass wir ihm uns immer neu schenken und unsere Hingabe und unsere Anbetung. Amen.